Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vorerst möchte ich mich bedanken, dass ich in diesen ehrwürdigen Hallen einen Vortrag halten darf zum Thema Epidemiologie der erektilen Dysfunktion. Einer meiner Meinung nach recht spannenden Thema, weil bei der Vorbereitung bin ich drauf gestoßen, dass die Frage der Epidemiologie der erektilen Dysfunktion gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt in dem Vortrag zeigen, warum ich der Meinung bin, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und zwar, indem man einfach nur eine Nummer sagt, die Prävalenz ist so und so viel Prozent. Ich habe das so aufgebaut, dass ich zuerst die Definition der erektilen Dysfunktion erklären möchte, danach die Klassifikation der erektilen Dysfunktion, dann was sind Studienvoraussetzungen, um die Epidemiologie zu erforschen, dann die Äthiologie, weil ich der Meinung bin, dass alle diese Faktoren zusammengehören, um die Epidemiologie zu erforschen. Danach möchte ich Ihnen zwei, drei ausgewählte Studien präsentieren und dann natürlich eine Zusammenfassung. Die Definition ist relativ einfach der erektilen Dysfunktion, und zwar die Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen oder aufrechtzuerhalten, und zwar um einen befriedigenden Geschlechtsverkehr auszuüben für mindestens 3 Monate. Da gibt es auch Definitionen, wo diese 3 Monate nicht dabei sind und Definitionen, wo die 3 Monate dabei sind. Nun, wie kann man die erektile Dysfunktion klassifizieren? Das heißt, was sind die primären Ursachen für die erektile Dysfunktion? Da kann man einerseits die organische erektile Dysfunktion unterscheiden, und zwar arteriell, kavernös, gemischt, venös zum Beispiel. Dann neurogene, wo es Störungen des peripheren Nervensystems bei Querschnittspatienten zum Beispiel dabei sind. Dann anatomische Veränderungen, Deformitäten des Penis, hormonelle Störungen und die psychogenen. Bei den Psychogenen möchte ich noch ein extra Bild zeigen, weil gibt es auch 2 Formen, und zwar die generalisierte Form und die situationsabhängige Form, und zwar hier oben den primären Mangel an sexuellen Empfindung, die altersabhängige Abnahme an sexuellen Empfindung, dann die situationsabhängige Form, partnerabhängig, stellungsabhängig und stressabhängig. Ich glaube, das sind einfach ein paar grundlegende Dinge, die man wissen muss, um die Epidemiologie zu untersuchen, beziehungsweise um Prävalenzstudien zu machen. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Kriterien für Prävalenzstudien zeigen, damit Sie, wenn Sie irgendwo Daten sehen, wie hoch die Prävalenz ist, das besser beurteilen können, ob diese Studie überhaupt valide ist. Die erste Frage stellt sich einmal, welche Patienten untersuche ich oder Probanden? Sind es Patienten? Sind es Gesunde oder ist es einfach die gesamte Bevölkerung? Wir werden es dann noch hören mit der kardialen Herzerkrankung. Wenn ich natürlich nur KHK-Patienten untersuche, wird die Prävalenz oder epidemiologisch die Inzidenz der erektilen Dysfunktion natürlich viel höher sein, als wenn ich nur gesunde Patienten untersuche oder Männer. Dann stellt sich die Frage, gibt es für solche Studien Einschluss- oder Ausschlusskriterien? Werde ich zum Beispiel eine KHK ausschließen oder eine KHK mit einschließen, habe ich gewisse Altersgruppen, die ich untersuche. Zusätzlich bei der Untersuchung der erektilen Dysfunktion der Prävalenz gibt es Kofaktoren. Untersuche ich, wie gesagt, Alter nur 20- bis 30-Jährige oder die wahrscheinlich für uns interessante Patientengruppe 40- bis 70-Jährige. Ferner Kofaktoren wie Rauchen und Alkohol. Wenn ich so eine Studie mache, sollte ich zumindest eine Response Rate von 70% haben. Ich glaube, das ist ganz einleuchtend. Wenn ich nur 50% Response-Rate habe, dann ist die Chance, dass die Zahl stimmt, auch nur 50-50 von der Prävalenzzahl her. Die Studiendauer. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel da durch den Raum alle untersuche und schaue, wie hoch die Prävalenz hier in dem Raum ist, oder ob ich das Wertepublikum jetzt untersuche und in 5 Jahren noch einmal untersuche und schaue, wer eine erektile Dysfunktion bekommen hat. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Und als letzter Punkt, welche Untersuchungsmethoden wurden verwendet? Da gibt es den IEF, den IEF 5 und 15, das ist der International Erectile Function Fragebogen, entweder mit 5 Fragen, natürlich sehr kurz, oder der mit 15 Fragen sehr genau, der nicht nur die erektile Funktion beurteilt, sondern auch die sexuelle Gesamtfunktion oder die Orgasmusfunktion. Oder gar, ich verwende eigene Fragebögen, dann ist die Wertigkeit einer solchen Prävalenzzahl aus so einer Studie natürlich wieder ganz anders zu beurteilen. Wenn man jetzt noch kurz die Äthiologie sich anschaut, und wie gesagt, das ist auch ganz wichtig für die Untersuchung der Prävalenzzahlen. Sie sehen, die Hauptursache ist der Diabetes mit 25, Erkrankungen der Blutgefäße mit 33%. Das heißt, diese zusammen haben fast 55%. Natürlich, wenn ich Prävalenzzahlen von Diabetikern nehme oder von Hypertonikern, ist natürlich die Prävalenz der erektilen Dysfunktion wahrscheinlich viel höher, als wenn ich die Gesamtpopulation nehme. Gut, jetzt möchte ich Ihnen ein paar Studien zeigen, um Ihnen jetzt endlich einmal ein paar Daten zu präsentieren. Ich glaube, wenn man die Funktion des Mannes im Alter untersucht, kommt keiner über die Massachusetts Male Aging Study hinüber. Das ist eine Studie, die 1994 publiziert wurde, erstmalig, die einfach die besten Daten oder die ersten Daten hatte über das Altern des Mannes im Sinne der Veränderungen der Hormone, aber auch der erektilen Dysfunktion. Das war eine randomisierte Populationsstudie, das heißt, mehr oder weniger, die Forscher haben das Telefonbuch hergenommen und haben einfach dann 2000 Patienten aus dem Telefonbuch einfach angerufen. Die Altersgruppe war 40 bis 69, das heißt, unter 40-Jährige haben sie gar nicht untersucht. Es waren Männer mit sexuellen Partnern. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium, wenn man die erektile Dysfunktion beurteilt, ob ich einen Mann untersuche, der einen Partner hat, der regelmäßig erektile Funktion betreibt, oder jemanden habe, der das so und so nur einmal im Monat betreibt. Es war ein Interview zu Hause. Und das ist jetzt, deshalb habe ich Ihnen vorher auch die Definition gebracht. Hier sieht man, die Definition war selbst gemacht. Die Definition war so, selten oder nie eine Erektion zu bekommen oder zu erhalten, um einen befriedigenden Geschlechtsverkehr durchzuführen. Das heißt, dass die Zahl von 3 Monaten ist hier mal nicht gegeben gewesen. Was waren die Ergebnisse? Jetzt haben wir endlich mal knallharte Daten. Die erektile Dysfunktion bei Männern von 40 bis 70, alles zusammen, war 52%. Ja? Keine erektile Dysfunktion, 48%. Das heißt, jeder zweite Patient in dieser Studie, und es waren 1290 Patienten, 1994 publiziert, also von den 1200 hatten ca. 600 eine erektile Dysfunktion. Wenn man es unterteilt, waren 10% schwer, mäßig und leicht. Also muss man sagen, die erektile Dysfunktion hat eine doch sehr hohe Prävalenz, die bis dato durch keine Studien bekannt war. Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Studie, was meiner Meinung nach noch fast viel wichtiger ist, ist, dass der Zusammenhang zwischen der Prävalenz der erektilen Dysfunktion und dem Alter. Ab 40 beginnt es hier, das kommt deshalb, weil erst ab 40 die Patienten untersucht worden sind. Das heißt, wahrscheinlich werden die Patienten unter 40 auch schon erektile Dysfunktion gehabt haben, kann aber mit dieser Studie zum Beispiel nicht beurteilt werden. Was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist Folgendes, dass vor allem die moderate hier, aber auch die schweren Formen der erektilen Dysfunktion im Alter zunehmen. Die minimale erektile Dysfunktion, die Sie sozusagen im jungen Alter oder mit 40 Jahren schon haben, bleibt relativ konstant. Das heißt, wir haben jetzt erstmalig Zahlen gehabt, dass die erektile Dysfunktion, sagen wir mal, zwischen 40% und 70% beträgt im Alter von 40 bis 70 und, was meiner Meinung nach noch fast viel wichtiger ist, dass sie auf jeden Fall im Alter zunimmt und vor allem der Schweregrad ist im Alter höher als im jungen Alter. Eine weitere Arbeit, die Massachusetts Male Aging Study, ist ein riesiges Datenpool, wo natürlich eine ganze Latte an Kollegen sich habilitiert haben und publizieren, zuletzt 2000, einer von vielen, der hat nun die Inzidenz berechnet. Und das ist einer der ersten Daten, wo man die Inzidenz der erektilen Dysfunktion sieht. Das heißt, die Inzidenz, die Erkrankungsrate pro 100.000 Männer pro Jahr. Und der hat festgestellt, dass es im Alter von 40 bis 49 12 waren, 50 bis 59 29 und 60 bis 69 46. Das heißt wieder, und das, was ich vorher herausheben wollte, ist einfach das, dass die Inzidenz, aber auch die Prävalenz natürlich, der erektilen Dysfunktion auf jeden Fall im Alter deutlich zunimmt. Gut, ich habe gesagt, wir zeigen mehrere Studien, wir brauchen uns nicht immer nur an den Amerikanern Beispiele nehmen, sondern es gibt natürlich auch Daten aus Deutschland. Das ist wahrscheinlich die Studie, die die meisten Leute kennen, die sogenannte Kölner Studie vom Herrn Braun, publiziert im Jahr 2000. Und er hat festgestellt, der Titel Gesamtprävalenz der ED in Deutschland ist natürlich sehr schwierig, weil eigentlich waren das nur Patienten im Großraum Köln. Aber immerhin hat er schon dafür fast 4500 Patienten gehabt. Und was konnte er zeigen? Einerseits hat er auch Patienten unter 40 untersucht. Das heißt, wir haben schon bei 30- bis 39-jährigen Patienten einen gewissen Prozentsatz an erektiler Dysfunktion, so circa 2,3%. Aber wie gesagt, auch hier das Wichtige, glaube ich, und für mich Entscheidende ist, dass es mit dem Alter zunimmt. Ganz eindeutig, bei 70- bis 80-Jährigen 50% jeder zweite Patient. Na, wie sieht es jetzt mit der erektilen Dysfunktion in Österreich aus? Und es wäre nicht unser hochgeschätzter Professor Madersbacher, wenn er nicht auch über dieses Thema eine epidemiologische Arbeit geschrieben hätte. Und zwar die Prävalenz und Riskfaktoren von der erektilen Dysfunktion bei 2900 Männern in Wien. Publiziert im Jahr 2005, vom Toni Bonholzer. Ich möchte Ihnen kurz die Studie vorstellen, weil dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dann kann man auch, wir brauchen nicht immer nur in die Ferne sehen, sondern wie schaut es bei uns in Wien aus, und ich möchte Ihnen einfach die Daten zeigen, wie es bei uns in Wien ausschaut. Das Health Screening Projekt, ich zeige Ihnen jetzt die Kriterien, so wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, um es zu beurteilen, sind das gute Studien. Es waren 2900 Männer, ich glaube, das ist eine ganz schöne Fallzahl, das liegt zwischen der Massachusetts Male Aging Study und der Kölner Studie. Es war in 7 Gesundheitszentren von Wien, es war gratis. Das ist schon, glaube ich, auch ein ganz interessanter Fakt, weil natürlich bei einer Gratisuntersuchung wahrscheinlich mehr Männer hinkommen, die das Problem haben. Das heißt, es könnte allein durch den Faktor, dass es gratis ist, schon etwas gebiased sein. Die Untersuchung ist vom praktischen Arzt durchgeführt worden. Das heißt, es war nicht ein Interview, es war nicht ein Telefoninterview, es war nicht ein Fragebogen, sondern sonst was, sondern es war wirklich eine Untersuchung von einem Arzt. Es wurde Anamnese und Status erhoben. Ja, das gehört zu Anamnese und Status, Alter, Größe, Gewicht, EKG, Blutdruck. Hier der IPSS und der IEF-5 verwendet. Der IPSS ist der International Prostate Symptom Score. Das heißt, es wurden nicht nur die erektile Funktion, sondern auch die Funktion der Miktionsbeschwerden des Mannes beurteilt. Und es wurden noch Blutproben entnommen. Die Altersverteilung, weil Sie werden es dann sehen, das Durchschnittsalter ist 45 Jahre, aber 45 Jahre ist ja nur eine Zahl, eine statistische Zahl. Sie sehen, dass zum Beispiel, wenn man das zusammenrechnet, waren fast 900 Patienten von diesen 3500 waren unter 40, aber der Durchschnitt war natürlich 45. Aber insgesamt, glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Bild auch, um zu zeigen, einerseits wurde auch bei 20- bis 30-Jährigen untersucht, ob es eine erektile Dysfunktion gibt, das heißt, wir haben dafür Daten. Aber natürlich, die Hauptgruppe, die betroffen ist, ab 30 bis 70, sind schon da die meisten Patienten, 800 und 600. Das heißt, ich glaube, mit dieser Studie sind schon sehr genau die Patienten untersucht, die wir wissen, die wir kennen wollen. Die Merkmale der Probanden, ich möchte sie Probanden nennen, weil es waren ja eigentlich keine Patienten, sie waren ja gesund. Ich glaube, das ist so ungefähr die Daten eines Wiener Durchschnittsmannes, das Alter ca. 45 Jahre, der BMI mit 25,7 Grad an der oberen Grenze des Normbereichs, der IEF-5 eher im oberen Bereich, das sieht man dann besser nachher, Blutdruck, bin kein Internist, aber ich glaube auch nicht so schlecht eingestellt, Cholesterin könnte besser sein, Blutzucker war ganz gut und das Kreatinin für mich als Urologen ganz in Ordnung. Und die Ergebnisse, wenn man jetzt alle 3.000 Patienten zusammennimmt, jegliche Form der erektilen Dysfunktion 30%. Das heißt, wenn man jetzt wieder zurückdenkt, die Massachusetts Male Aging Study hat ca. 52% gehabt, die Kölner Studie ca. 20%, in Wien ca. 30%. Naja, wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Wobei hier ein Grund dafür sein kann, dass da bei dieser Studie auch Patienten unter 40 Jahren dabei waren. Und die haben natürlich eine geringere erektile Dysfunktion. Die milden Formen 23, mild mäßig 5, mäßig 2,2, schwer 1,3. Nicht so interessant, ich glaube, das nächste Bild ist doch interessanter, weil es ist genau das gleiche Bild wie bei der MMAS, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Und hier sieht man es auch wieder. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüsselaussagen von dem Vortrag soll der sein, dass die erektile Dysfunktion im Alter zunimmt. Das heißt, der rote Balken sind die Gesunden. Die wären im Alter natürlich weniger. Und die anderen sind die erektilen Dysfunktionen. Das sieht man. Blau wird mehr. Blau sind die milden Formen. Die Grünen, die Moderaten, werden deutlich mehr. Und die schweren Formen, die da unten fast gar nicht vorhanden wären, werden auch immer mehr. Das heißt, auch diese Daten aus Wien zeigen uns, dass die erektile Dysfunktion vor allem im Alter zunimmt und die schweren Formen im Speziellen. Und wie sieht es mit der erektilen Dysfunktion weltweit aus? Da habe ich dieses Bild, Sie werden es vielleicht kennen, ich gebe es zu, ich habe es von einem Kollegen und der hat es von einer Pharmafirma, wer sollte sonst ein Interesse daran haben, die Prävalenz weltweit zu untersuchen. Das ist ein Dia aus der Daten der MMIs hochgerechnet für die ganze Welt. Sie sehen 9,11, 12 Millionen, 113 Millionen Patienten mit ED, der ideale Markt für die Therapeutika und die Pharmafirmen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch eine ganz interessante Arbeit, die ist von Herrn Beutel 2006 noch publiziert worden. Der hat einfach alle großen Studien, Braun aus Köln, Rosen, der hat den IEF 15 und 5 publiziert, Feldmann aus der Massachusetts Male Aging Study, der hat einfach alle zusammengenommen. Und da sieht man, sagen wir mal so, ich nehme mal an, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ja? Es ist eine extrem hohe Schwankungsbreite, wie gesagt, was sind die Kriterien für Prävalenzstudien, das muss man sich alles überlegen, sind die überall beachtet worden, man sieht, es ist einfach eine extreme Schwankungsbreite. Aber was man sieht, ist es, wenn man jetzt nur das anschaut, es nimmt im Alter zu, und zwar im Speziellen ab dem 50. Lebensjahr, und die Wahrheit wird wohl irgendwo zwischen 30% und 50% sein, als Prävalenz der erektilen Dysfunktion bei diesen Patienten. Jetzt die Take-Home-Message, dann bin ich schon gleich beim Ende. Das ist, glaube ich, uns allen klar, die erektile Dysfunktion betrifft nur Männer. Die Prävalenz ist extrem variabel, je nach Studienpopulation. Deshalb habe ich Ihnen vorhin erklärt, was die Kriterien für Prävalenzstudien sind. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, es nimmt mit dem Alter zu und vor allem die schweren Formen nehmen mit dem Alter zu. Vielen Dank.